Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigttext steht heute in den Kapiteln aus 5. Mose 19 bis 25. Und ich lese uns einen kleinen Abschnitt daraus vor und dann immer mal wieder kleine Stückchen. Und zwar Kapitel 21 von 10 bis 14. Da geht es um ein ganz spezielles Thema, Ehen mit kriegsgefangenen Frauen. Also Kapitel 21, 10 bis 14. Wenn du gegen deine Feinde in den Krieg ziehst und der Herr dein Gott sie in deine Hand gibt, sodass du von ihnen Gefangene heimführst, und du unter den Gefangenen eine schöne Frau siehst und dich in sie verliebst und sie zur Frau nimmst, so führe sie in dein Haus und lass sie ihre Haare abschneiden und sich die Nägel schneiden und die Kleider ihrer Gefangenschaft ablegen und lass sie in deinem Haus wohnen und ihren Vater und ihre Mutter einen Monat lang beweinen. Danach kannst du zu ihr eingehen und sie zur Frau nehmen, dass sie deine Frau wird. Wenn du aber keinen Gefallen mehr an ihr hast, so sollst du sie freilassen nach ihrem Belieben, aber sie keineswegs um Geld verkaufen, sie auch nicht mehr als Sklavin behalten, weil du sie geschwächt hast. Der Paragraph 219a, über den habt ihr wahrscheinlich die Woche alle was gehört. Der lautet folgendermaßen: Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft. Wer öffentlich in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften seines Vermögensvorteils wegen oder in grob anstößiger Weise erstens eigene oder fremde Dienste zur Vornahme oder Förderung eines Schwangerschaftsabbruchs oder zweitens Mittel, Gegenstände oder Verfahren, die zum Abbruch der Schwangerschaft geeignet sind, unter Hinweis auf diese Eignung anbietet, ankündigt, anpreist oder Erklärung solche Inhalts bekannt gibt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Thomas Fischer, es ist ein Bundesrichter AD, außerdem hat er einen der wichtigsten deutschen Strafrechtskommentare geschrieben und ist Kolumnist bei der Zeit. Er schreibt dazu, die Absätze 2 und 3 schließen die Anwendung des Absatzes 1 aus. Also wenn Ärzte oder anerkannte Beratungsstellen darüber unterrichtet werden, welche Ärzte, Krankenhäuser oder Einrichtungen bereit sind, Schwangerschaftsabbrüche vorzunehmen und wenn Informationen gegenüber Ärzten oder in Fachblättern erfolgen, das ist also okay. Es geht also nicht um Werbung für den Abbruch von Schwangerschaft, sondern um das öffentliche Werben von Personen, die in diesem Bereich tätig sind, für eigene wirtschaftliche Interessen und in grob anstößiger Form. Also er differenziert das und jetzt wurde ja diese Ärztin aus Gießen verurteilt zu einer Geldstrafe und er schreibt dann, seit der Verurteilung ist der Teufel los. Eine von der betroffenen Ärztin initiierte Petition unter dem Titel Informationsrecht für Frauen wurde innerhalb von 6 Wochen von 150.000 Personen unterzeichnet. Frauenrechtsorganisationen und Medien fordern die ersatzlose Streichung des Paragraph 219a unter der Parole Mein Bauch, meine Entscheidung. Der geschäftsführende Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz, Heiko Maas, setzte sich flugs an die Spitze der Bewegung. Seine Partei hatte die Strafvorschrift zuvor jahrzehntelang für dringend erforderlich gehalten und immer wieder neu beschlossen. Nun ist ihr aufgefallen, es handelt sich um ein Relikt aus der Nazizeit. Paragraph 219a ist also jedenfalls, soweit es erlaubte Taten von Paragraph 218, da geht es um Abtreibung, betrifft, ein Klimadelikt, in Anführungszeichen, was das bedeutet, erklärt er, es schützt ein sogenanntes kollektives Rechtsgut. Solche Paragraphen sollen verhindern, dass bestimmte Handlungsweisen, unabhängig von ihrer Verbotenheit im Konkreten, in der Gesellschaft als normal, unproblematisch und als sozial adäquate Handlungsoption angesehen werden. Also darum geht es um diesen Paragraph. Abtreibung soll nicht als total normal akzeptiert und normales Mittel der Familienplanung gelten. Darum geht's. Nun, die einen sagen, dass es doch möglich sein soll, über diesen medizinischen Eingriff informieren zu dürfen. Abtreibungen seien schließlich bis zur 12. Woche straffrei, also nicht erlaubt, aber straffrei, wenn mindestens 3 Tage vorher eine Schwangerschaftsberatung durchgeführt wurde. Die anderen befürworten bei der Abschaffung des Werbeverbots eine Verharmlosung von Abtreibungen. Der Verein Ärzte für das Leben erklärte, Abtreibung sei keine normale medizinische Leistung, sondern die Tötung eines Menschen vor seiner Geburt. In einer humanen Gesellschaft habe eine Werbung für Abtreibung deshalb keinen Platz. Ich selber bin kein Rechtsexperte und vielleicht kann man tatsächlich darüber streiten, dass man dieses Gesetz konkretisieren muss, weil die Grenze zwischen Information und Werbung nicht ausreichend klar definiert ist. Kann ja sein. Man könnte sicherlich auch fragen, warum das jetzt nach 80 Jahren, so lange gibt es dieses Gesetz schon, jetzt sein muss, warum das bisher ausgereicht hat und jetzt nicht mehr. Könnte man natürlich auch fragen. Aber es wird insgesamt immer offensichtlicher, dass Abtreibung enttabuisiert, ja gesellschaftsfähig werden soll. Nun, warum erwähne ich das Ganze? Nicht nur, weil das eben in der letzten Woche in den Medien heiß diskutiert wurde, sondern weil es heute in der Predigt um einige noch viel ältere Relikte geht, was Gesetzesgebung angeht. Es geht um Gottes Gebote für das gesellschaftliche Zusammenleben des Volkes Gottes. Das sind eben diese Kapitel 19 bis 25. Es geht um Totschlag, Schutz von Eigentum, Zeugenrecht, Kriegsgesetze, Mord, Ehe, Erbe, Rechtsschutz für Frauen, Ehescheidung, Rechte der Fremden, Witwen und Waisen, Familie, Betrug und so weiter. All diese zwischenmenschlichen, gesellschaftlichen Bereiche. Und wenn man sich diese Kapitel durchliest, dann fällt eine Sache besonders auf. In diesen ganzen Geboten geht es vorrangig darum, Schutz zu gewähren. Das ist mein erster Punkt heute Morgen. Schutz. Natürlich erst zunächst einmal der Schutz des Lebens. Ja, die 10 Gebote haben es ja schon deutlich gemacht. Du sollst nicht töten, das 6. Gebot. Und es wird dann in mehreren Geboten deutlich, wie das eben in einzelnen Fällen dann angewendet werden soll. Zum Beispiel sollte es kein unschuldiges Blutvergießen durch Rache nach Unfällen mit Todesfolge geben. Also wenn irgendeiner durch irgendeinen Unfall zu Tode gekommen ist und der dann dran schuld war, dieses berühmte Beispiel, jemand holt mit der Axt aus, die Axt löst sich vom Stiel und fliegt den anderen in den Kopf. So, jetzt wollte er ja ihn nicht umbringen. Ja? Trotzdem, damals war es ganz klar, du hast meinen Bruder umgebracht, jetzt bringe ich dich um und vielleicht noch jemand. Und das sollte eben nicht passieren und darum gab es über das ganze Land verteilt Zufluchtsstädte, Freistädte, wo sich dann der Betreffende hinflüchten konnte und wo er geschützt wurde und die Ältesten dieser Stadt mussten dann einen fairen Prozess anstrengend der Sache nachgehen und wirklich herausfinden, was ist hier passiert. Oder solche Gesetze, die so nebenbei nur erwähnt werden, wenn du ein Haus baust, dann sieh zu, dass auf deinem Dach, das waren so Flachdächer, ein Geländer ist. Warum? Damit keiner runterfällt und zu Tode kommt. Oder sehr viele Reinheitsgesetze, besonders wenn es um ansteckende Krankheiten wie Aussatz ging. Es sollte Ansteckung und eben Ausbreitung von solchen schweren Krankheiten verhindert werden. Schutz des Lebens. Dann ganz groß geschrieben, Schutz der Schwachen. Da kommen zuerst die Frauen. In Kriegen, damit sind jetzt nicht diese Kriege, diese Eroberungskriege, wo der Bann vollstreckt werden sollte, die sind da ausgenommen, aber im normalen Kriegen sollten keine Frauen und Kinder getötet werden. Kriegsgefangene Frauen standen wiederum unter einem besonderen Schutz, darum habe ich das Stückchen heute mal lesen lassen oder selber vorgelesen. Also wenn ein Mann eine von ihnen zur Frau nehmen wollte, durfte er sie ab diesem Zeitpunkt eben nicht mehr als Sklavin behandeln. Das war absolut fortschrittlich. Oder Rechtsschutz für eine verleumdete Frau. Ja, wenn der Mann dann nach der Hochzeit unzufrieden war mit seiner Frau, dann konnte er einfach sagen, ja, die war ja nicht mehr Jungfrau und konnte sie sozusagen verstoßen. Und auch da gab es Gesetze, dass das eben geprüft wurde und belegt wurde und dass es eben nicht einfach so ging. Oder auch Schutz vor Verstoßung, dass der Mann sagte, na, nach 20 Jahren jetzt habe ich keine Lust mehr auf meine Frau. Ja, wenn es wegen dieser Herzenshärtigkeit, wie Jesus das sagte, zur Ehescheidung kam, so sollten sie ordentlich mit Scheidebrief vollzogen werden. Und das Anliegen, ich will das jetzt nicht genau auslegen, aber das Anliegen war der besondere Schutz der Frau. Es war ein guter Schutz oder es gab besonderen Schutz für Vergewaltigung durch sehr hohe Strafen für Vergewaltigung und das Verbot von Prostitution. Das war Schutz für die Frauen. Dann wird noch besonders betont der Schutz für die Sklaven. Wenn ein Sklave von seinem Herrn geflüchtet war, weil das dort nicht mehr aussieht, weil der Herr besonders böse war, dann sollte man ihm Schutz gewähren, man sollte ihn nicht ausliefern. Und Menschenraub und Handel war unter dem Volk Gottes bei Todesstrafe generell verboten. Dann der Schutz der Armen. Arme Menschen durften in den Weinbergen und Feldern hingehen und sich ernähren. Sie durften das essen, was sie fanden. Sie durften jetzt keinen großen Sack oder Beutel mitnehmen, um zu ernten, aber sie durften dort essen gehen. Und des Weiteren sollte auch die Nachlese auf den Feldern, Weinbergen und den Ölbäumen nicht vollzogen werden, damit eben dort arme Menschen dann die Nachlese vollziehen konnten und sich ernähren konnten. Man durfte auch nicht die zum Leben notwendigen Dinge pfänden. Also es war sogar verboten, dass jetzt der die Schulden eintreiben sollte, der durfte nicht in das Haus hineingehen, um irgendwas zu pfänden, um sich irgendwas rauszusuchen bei einer armen Person, sondern musste vor dem Haus stehen bleiben und dann konnte der Arme ihm was rausgeben. Aber er durfte dann nicht zum Beispiel sowas pfänden wie die Handmühle, mit der er sich eben die Nahrung mahlen musste oder auch das sprichwörtlich letzte Hemd. Es gab generell viele Gebote, die Verarmung vorbeugen sollten. Tagelöhner durften nicht ausgenutzt werden. Ihr Lohn sollte unbedingt am selben Tag ausgezahlt werden. Und besonders die Schutzlosesten und die Ärmsten sollten geachtet und geschützt werden. Das waren die Fremdlinge, die Waisen und die Witwen. Dann Schutz der Ehe und Familie. Ehebruch und Unzucht stand unter höchster Strafe. Was ich schon erwähnt hatte, Frauen durften eben nicht einfach verleumdet oder verstoßen werden. Inzest war verboten, Schwagerpflicht. Das war, wenn eben ein Mann gestorben ist und er hatte noch keinen Sohn in der Familie gezeugt, ja? Keine Kinder oder nur Töchter, dann war der Schwager verpflichtet, die Frau zu nehmen als seine Frau und der erste Sohn, der dann gezeugt wurde, würde dann der Nachkomme dessen sein, der schon gestorben ist, damit diese Familie sozusagen weiter existierte und auch die zur Familie gehörten und alles versorgt war. Dann der Schutz des Rechtes und des Eigentums. Es bedurfte für eine Verurteilung mehrere Zeugen. Falsche Zeugenaussagen standen dabei unter besonders hoher Strafe. Jeder hatte die Pflicht, das Eigentum des anderen nicht nur zu achten und eben nicht zu stehlen, sondern jeder hatte die Pflicht, es zu schützen. Also wenn das Eigentum eines anderen irgendwie in Gefahr war, dann stand jeder, der irgendwie mit dieser Situation zu tun hatte, in der Pflicht, das Eigentum des anderen zu schützen. Es gibt Gebote gegen Betrug. Ja? Gott warnt davor, falsche Gewichte zu verwenden, also im Handel irgendwelchen Betrug zu tun. Es gibt Gesetze gegen Wucher und gegen Übervorteilung. Und eben diese vielen Gesetze zum Schutz vor Verarmung, ja, dass sozusagen auch diese Freilassung der Sklaven, dass die Ländereien regelmäßig zurückgegeben werden mussten, die Grenzsteine durften nicht versetzt werden, das Erbe war gerecht geregelt, es durften nicht die Lieblingskinder besonders bevorzugt werden und so weiter. Selbst die Kriegsgesetze, die Gott gegeben hat, dienten zum Schutz, wie ich schon erwähnt hatte, von Frauen und Kindern. Aber auch, dass nicht jeder in den Krieg eingezogen werden durfte. Verlobte oder frisch Verheiratete standen unter besonderen Schutz. Sie brauchten nicht in den Krieg ziehen. Selbst so weit, dass Gott sagt, ihr dürft nicht, wenn ihr eine Stadt belagert, die Obstbäume im Umfeld der Stadt abholzen. Für eure Belagerungsgerät und was auch immer. Denn die sind wichtig, die sind nach dem Krieg immer noch wichtig, um die Bevölkerung zu versorgen. Und das Letzte, was ich hier noch erwähnen will, ist der Tierschutz. Auch dort wird deutlich, dass es Gott um Schutz geht. Ja? Dieser berühmte Vers, dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. Oder wenn jemand jetzt ein Vogelnest fand auf dem Boden mit den Eiern noch drin und der Mutter mit dem Vogel noch, dann konnte er die Eier sich wohl nehmen, aber die waren ja sowieso dahin, aber den Vogel sollte er fliegen lassen. Was für wunderbare Gebote, oder? Sie zeigen uns Gottes vollkommenes Wesen. Und dementsprechend sollte auch unser Wesen sein. Unser Herzensanliegen sollte es sein, das Leben zu schützen, Schwache zu schützen. Hier sollten wir uns engagieren, das ist unser Anliegen als Christen. Und wie wichtig ist darum genau der Kampf eben für das Recht auf Leben und gegen Abtreibung? Gott sei Dank gibt es in Deutschland auch noch christliche Politiker, die zu Recht fordern, wir brauchen nicht mehr Werbung für Abtreibung, sondern mehr Werbung und Einsatz für das Lebensrecht ungeborener Kinder. Aber müssten nicht angefangen von den Frauenrechtlern bis hin zu den Tierschützern alle Hurra rufen und Gott für sein vollkommenes Gesetz danken und sich dafür einsetzen? Wenn wir das hier hören, ist es nicht das, was die meisten wollen? Schutz der Schwachen? Gerade in Deutschland? Aber die Jubelrufe über Gottes Gesetz, über die Tora, ich glaube, die sind eher verhalten und das ist schon aufgerundet. Selbst Christen sind nicht so richtig überzeugt von manchen Geboten. Einerseits natürlich, weil man vieles, was Gott Sünde nennt, durchaus okay, gut und erstrebenswert als gut und erstrebenswert ansieht. Zum Beispiel eben Abtreibung, ja? Der Mord an einem Kind, an einem Säugling, das ist doch so ziemlich das Schrecklichste, was es gibt. Wenn eine Mutter oder ein Vater sein kleines Kind umbringt, das geht doch durch alle Medien und das ist schlimm. Der ist geliefert. Aber der Mord an einem Säugling vor der Geburt ist okay. Da wird sogar gesagt, wir müssen jetzt endlich mal diesen Paragraphen abschaffen, damit man da auch ordentlich informieren und werben kann dafür. Wisst ihr, in der Bibel, da wird jetzt nicht konkret gesagt, bitte nehmt keinen Schwangerschaftsabbruch vor. Das war sowieso undenkbar. Aber wenn gesagt wird, da hüpfte das Kind in ihrem Leib über den kleinen Johannes in Elisabeth, da steht das Wort für Kind. Da steht nicht, da hüpfte der kleine Zellhaufen in ihrem Leib. Da steht, das Kind hüpfte. Das sind Kinder. Aber es gibt natürlich noch einen anderen entscheidenden Grund, warum viele Leute Probleme mit Gottes Gesetz haben. Die vielen Verordnungen zum Schutz des Lebens und der Schwachen haben weniger mit Gottes Barmherzigkeit als mit seiner Gerechtigkeit zu tun. Seine Liebe und Barmherzigkeit spielt natürlich immer eine Rolle. Wir hatten das bei den 10 Geboten. Gott gibt uns seine Gebote zu unserem Segen. Er will Gutes für uns damit. Er will uns nicht schikanieren oder so. Das ist was Gutes für uns. Das wird natürlich an diesen Geboten auch deutlich. Aber im Kern geht es darum, Menschen vor Unrecht zu bewahren. Gott geht es um Gerechtigkeit. Das ist mein zweiter Punkt, Gerechtigkeit. Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß. Liebe Geschwister, das ist nicht barbarisch, sondern das ist gerecht. Barbarisch wäre, du hast mir ein Leid getan, ich tue dir zwei Leid an. Du hast mir jemanden umgebracht, ich bringe zwei um. Das ist barbarisch, das sollte eingedämmt werden, das sollte es nicht geben. Aber Gerechtigkeit sollte sein. Wenn jemand mutwillig heimtückisch einen Mord beging, dann konnte er sich eben nicht in diese Freistadt flüchten, sondern die Ältesten jener Stadt sollen hinschicken und ihn dort holen lassen, also dort, wo es passiert ist, die Ältesten sollen ihn holen lassen und in die Hand des Bluträchers übergeben, damit er stirbt. Oder stellt sich heraus, dass der Zeuge ein falscher Zeuge ist und gegen seinen Bruder ein falsches Zeugnis abgelegt hat, so sollt ihr ihm das antun, was er seinem Bruder antun wollte. Oder wenn zwischen Männern ein Streit entsteht und sie vor Gericht treten und man richtet sie, so soll man den Gerechten für gerecht erklären und den Übeltäter für schuldig. Und wenn der Übeltäter Schläger verdient hat, soll der Richter ihn niederfallen lassen und man soll ihm vor seinen Augen die bestimmte Trachtprügel geben, je nach dem Maß seiner Schuld. Je nach dem Maß seiner Schuld. Und wenn wir dann diese Gebote lesen, neben dem ganzen Schutz, das ist dann meistens schon ein bisschen zu heftig. Schutz ist okay, aber die Strafen für Gesetzesbrecher, die sind einfach ein bisschen zu hart. Gott ist einfach zu gerecht. sagt man natürlich nicht. Wäre widersinnig. Nein, man sagt natürlich, Gott ist unfair, ungerecht, das ist ungerechtfertigt, das ist barbarisch, das ist inhuman, was dort im Gotteswort steht. Warum? Wir können doch wirklich sagen, das ist doch gerecht. Auge um Auge, Fuß um Fuß, das ist gerecht. Warum ist das so? Nun, diese Verse von Gott passen vielen nicht in ihr persönliches Gottesbild. Das ist das Erste. So stelle ich mir meinen Gott nicht vor, fertig. Und wenn das wirklich Gott ist, dann will ich mit ihm nichts zu tun haben. Die einen nehmen diese Variante, dass sie sagen, gut, ich habe einfach ein anderes Gottesbild, das ist nicht mein Gott. Und ich glaube an Gott. Und die anderen sagen, nö, wenn das ist Gott, okay, aber nicht mit mir. Ich kann ohne leben. Zweitens, Sünde wird eben als nicht so schlimm eingestuft. Das Wort Sünde ist sowieso ein Unwort. Stellt euch vor, man würde in den Paragraphen das Wort Sünde einführen, wenn es um Abtreibung geht. Das wäre Wahnsinn. Sünde ist ein Unwort und wer schon will schon überhaupt festlegen, was gut und böse ist. Vielfach herrscht ein moralisches Vakuum oder so eine Masse, die sich immer wieder weiter verschiebt. Wenn man auch viel nach Gerechtigkeit ruft und darauf pocht, das ist ja allgemein üblich, einen klaren Maßstab für Gut und Böse will man nicht. Hier wird lieber von Fall zu Fall entschieden, je nach der momentan aktuellen Meinung oder Stimmung oder eben Stimmungsmache. Und das Gesetz gegen Schwangerschaftsabbruch ist ein hervorragendes Beispiel dafür. Das war natürlich absolut verboten. Das gab es überhaupt nicht. Und wie hat sich das Gesetz Stück für Stück verändert, dass wir heute darüber diskutieren, ob wir dafür jetzt Werbung machen sollen oder nicht? Es geht von, das steht unter Todesstrafe, das ist überhaupt total verboten, bis dahin, das ist ein Pseudo-Lebensrecht, für Menschenrecht für Frauen. Also wir stufen Sünde einfach anders ein. Drittens, wenn Sünde nicht konkret bestimmt oder benannt wird, wenn das nicht mehr möglich ist, dann ist es mit Schuld natürlich noch viel schwieriger. Wenn Sünde klein gemacht wird, dann wird die Schuld auch klein, dann wird die Strafe natürlich auch klein. Und viertens, wenn es denn schon irgendwie Schuld gibt, es ist ja irgendwas passiert, es ist irgendwas vorgekommen, okay, irgendwie gibt es Schuld, dann wird versucht, sie zumindest teilweise außerhalb des betreffenden Menschen zu verorten. Und diese Technik ist so alt wie die Menschheit, das kennen wir alle aus unserem eigenen Leben, das machen wir seit Adam und Eva so, ja? Also so vorgefallen, ja, Moment, nee, die Frau war's. Ja, im Moment, die Schlange war's. Nee, meine schwere Kindheit. Das Umfeld, in dem ich lebe. Die wirtschaftliche Notlage, mit der ich zurechtkommen muss. Meine menschlichen Bedürfnisse, die mir letztlich Gott gegeben hat. Die erfahrene Verletzung. Es war Unwissenheit. Es geschah durch äußeren Zwang. Ich war im Vollrausch, ich konnte nichts dafür und so weiter. Letztendlich sagen wir damit, im Kern, in meinem Wesen, bin ich eigentlich doch ganz gut. Aber die Umstände. Und wisst ihr was? Gott sieht auch dieses Problem. Das ist ja wirklich so. Ist ja nicht von der Hand zu weisen. Das ist so. Sünde bewirkt Sünde. Ja, Sünde ist wie ein Krebs, sie frisst um sich, sie breitet sich schonungslos aus. Wir können das manchmal in Familien sehen, da passiert einmal etwas, was weiß ich, Ehebruch wird begangen oder Drogen spielen irgendwie ein Problem, Abhängigkeit. Und das wirkt sich aus auf diese Familie manchmal über Generationen hinweg, dass diese Familie Leid und Not erfährt. Sünde ist wie ein Krebs, zerstört die ganze Familie. Oder Hass. Hass ist ja erstmal etwas in unseren Köpfen. Aber aus Hass entstehen Kriege. Oder Stolz, den wir haben. Ich bin stolz und dann bin ich eben zu stolz, auch um Fehler zuzugeben. Also was mache ich denn dann? Dann muss ich lügen. Wenn ich lüge, missbrauche ich das Vertrauen von meinen Freunden oder von Leuten, die mich umgeben. Irgendwann zerbrechen dann Freundschaften. Irgendwann entsteht auf der anderen Seite Wut und Zorn. Und so geht das weiter bis zur Feindschaft. Sünde frisst um sich wie ein Krebs. Das weiß Gott. Nur seine Reaktion darauf ist eine andere als wir Menschen. sie haben. Seine Reaktion auf dieses Problem ist der umgekehrte Weg. Er verharmlost Sünde nicht, er rechtfertigt sie nicht, er entschuldigt sie nicht, er nimmt sie nicht einfach hin. Nein, Gott will, dass wir das Böse an der Wurzel packen und ausreißen. Er will, dass wir es ausrotten. Gott schlägt also hier den umgekehrten Weg ein. Er fordert absolute Gerechtigkeit und noch mehr. Er will nicht nur Fuß um Fuß, Hand um Hand, Auge um Auge. Er will noch mehr. Er will Reinheit. Sünde und Böses soll ganz und gar beseitigt werden. Das ist mein dritter Punkt. Reinheit. Und dieser Punkt führt uns zunächst erstmal wieder zum ersten Punkt. Schutz. Denn Gott will sein Volk komplett vor dem Bösen, vor der Sünde schützen. Aber dieser Schutz wird nur durch Reinheit erlangt. Denn die Sünde ist zu gefährlich, zu katastrophal in ihren Auswirkungen. Wir brauchen Reinheit. Wie wird das in den Geboten deutlich? Wenn man irgendwo im Umland einer Stadt einen Erschlagenen fand und der Mörder nicht auszumachen war, konnte man das nicht einfach so hinnehmen, den beerdigen und fertig. Nein, die Ältesten der nächstgelegenen Stadt waren dafür verantwortlich, auch für dieses Verbrechen ein Opfer zu bringen. Und da steht dann unter anderem, Kapitel 21, Vers 8, was sie dann sagen sollten. Vergib deinem Volk Israel, das du, o Herr, erlöst hast, und mache dein Volk Israel nicht verantwortlich für das unschuldige Blut, das in seiner Mitte vergossen wurde. So wird ihnen die Blutschuld vergeben werden. Hier in diesem Bereich Reinheit spielen natürlich dann die vielen Gebote gegen ungöttliche Vermischung eine Rolle. Ja, auf einen Weinberg sollte man nicht zweierlei Samen streuen. Männer sollten keine Frauensachen tragen und umgekehrt. Man durfte nicht zwei verschiedenartige Tiere unter ein Joch anspannen. Es sollte keine Mischehen geben und so weiter. Und dann alle möglichen Reinheitsvorschriften. Aber es blieb natürlich nicht nur bei diesen eher symbolhaften Geboten für Reinheit, damit das Volk begriff, was es Gott geht, wirklich um Reinheit. Es gibt eine ganz krasse Stelle, ich glaube, wenn ihr diese Kapitel durchlesen würdet, dann würdet ihr an einer Stelle einhaken und sagen, boah, das geht selbst mir zu weit. Ja? Nämlich, Gott sagte, dauerhaft ungezogene Kinder, die sich zerstörerisch auf ihre und andere Familien auswirkten, mussten, wenn alles andere nicht half, gesteinigt werden. Ja, ihr könnt ruhig mal mitlesen, 5. Mose 21, Vers 18. Wenn jemand einen widerspenstigen und störrischen Sohn hat, der der Stimme seines Vaters und seiner Mutter nicht gehorcht und ihnen auch nicht folgen will, wenn sie ihn züchtigen. Also kein Respekt, keine Ehre geben, keine Achtung. Überhaupt, so ein Mensch hat überhaupt keinen Respekt vor Autoritäten, keine Unterordnung. Geht dann nicht nur um die Eltern, sondern überhaupt um Autoritäten, letztendlich auch um Gott. Was steht hier? So sollen sein Vater und seine Mutter ihn ergreifen und zu den Ältesten seiner Stadt führen und zu dem Tor jenes Ortes. Und sie sollen zu den Ältesten seiner Stadt sagen, dieser, unser Sohn, ist störrisch und widerspenstig und gehorcht unserer Stimme nicht. Er ist ein Schlemmer und ein Säufer. Also hier ist von kleinen, keinbockigen Kindern die Rede. Es ist ein erwachsener Sohn, ein Schlemmer und ein Säufer. Dann sollen ihn alle Leute seiner Stadt steinigen, damit er stirbt. So sollst du das Böse aus deiner Mitte ausrotten, was ganz Israel es hört und sich fürchtet. Das Böse aus deiner Mitte ausrotten, das finden wir 7-mal, diese Formulierung. Und dann immer mit den entsprechend harten Strafen, meistens die Todesstrafe. Ja, es geht um Abgötterei, Ehebruch, Menschenraub, aber eben auch um diese Stelle hier, wo man den Eltern nicht gehorsam ist, wo man sie nicht ehrt, wo man sie verspottet, wo man keine Autoritäten anerkennt. Zusammenhang ist klar, weil Sünde solche verheerenden Folgen hat, sind Gottes Gebote gegen Unrecht und Unreinheit so drastisch. Wir würden sagen, es ist doch viel zu krass. Aber Gott sagt, hey, es geht um Reinheit. Es geht um Schutz vor der Sünde und vor dem Bösen. Okay, kommen wir zur Anwendung. Härtere Strafen, Wiedereinführung der Todesstrafe etc. pp., oder? Mag sein, dass härtere Strafen eine größere Abstreckung zur Folge haben. Mag sein, dass durch energischeres Durchgreifen der Schutz der Schwachen vergrößert wird. Mag sein, dass solche Überlegungen durchaus diskutiert werden sollten. Aber wird dadurch ein Mensch besser? Wird durch vollere Gefängnisse die Gesellschaft besser? Ich glaube, das haben schon einige Länder probiert. Ohne Erfolg. Das funktioniert nicht. Warum dann das Ganze? Warum predige ich heute über diese alttestamentlichen Relikte? Nochmal, Gott zeigt uns sein vollkommenes, gerechtes, heiliges Wesen. So ist Gott. Absolut rein und gut. Er ist nicht barbarisch und inhuman. Er ist absolut rein und gut. Und dadurch bekommt jeder von uns einen Spiegel vorgehalten. Also hier geht es nicht nur um Schwerverbrecher. Das sind ja nur Beispiele, an denen wir alle erkennen sollen, was wahre Reinheit bedeutet. Und wem das noch nicht ausreicht, wer sich hier immer noch herausreden will, dem empfehle ich dann die Bergpredigt. Die Predigt, in der Jesus dieses Gesetz auslegt und deutlich macht, du bist unrein, du bist schuldig, nicht erst, wenn du diese oder jene Tat vollbracht hast oder dieses Wort, dieses böse Wort gesagt hast, sondern schon, wenn du es dir nur wünschst. Das reicht schon aus. Unsere sündigen Gedanken sind die Wurzeln für unsere sündigen Taten. Da kommt's her. Und diese Wurzeln müssen wir ausrotten. Keiner weiß das so gut wie Gott und keiner kann uns hier helfen außer Gott. Und somit komme ich zum letzten Punkt, Fluch oder Schutz. Fluch oder Schutz. Damals war es verbreitet, dass man in manchen Fällen den Menschen, an dem man die Todesstrafe vollzogen hat, an einen Holzpfahl hängte danach. Es war eine öffentliche, zusätzliche Erniedrigung. Das geschah, um vor aller Welt deutlich zu machen, dass diese Person, die dort hängt, verflucht ist. Der Fluch über die Sünde bzw. über den Sünder war so schlimm, dass Gott selbst befahl, dass der Leichnam, der dort hingehängt wurde, nicht über Nacht hängen bleiben durfte, damit das Land nicht verunreinigt wurde. Also wir merken, dass diese Sünde, die begangen wurde, die ist so schlimm, die verunreinigt den Menschen und das Land, er muss bestraft werden, aber dieser Tod, der dort hängt, wo der Fluch so deutlich wird, ist auch so schlimm, dass das Land verunreinigt wird. Also es ist interessant, diese Spannung hier. Ich lese euch die Stelle mal vor, interessanterweise kommt diese Stelle genau nach der mit dem störrischen Sohn. Ja, 5. Mose 21, 22. Wenn auf einem Mann eine Sünde ist, die ein Todesurteil nach sich zieht, und er wird getötet, und du hängst ihn an ein Holz, so soll sein Leichnam nicht über Nacht an dem Holz bleiben, sondern du sollst ihn unbedingt an jenem Tag begraben. Denn von Gott verflucht ist derjenige, der ans Holz gehängt wurde, und du sollst dein Land nicht verunreinigen, das der Herr dein Gott dir zum Erbe gibt. An dieser Bibelstelle wird nicht nur bildhaft deutlich, wie die Sünde durch und durch den Menschen, ja die ganze Gesellschaft, das ganze Land verunreinigt, sondern dass die Folgen der Sünde über den Tod hinausreichen. Von Gott verflucht zu sein bedeutet, unter dem ewigen Gericht Gottes zu stehen. Und wer steht nun alles unter diesem katastrophalen Fluch? Am Ende vom 5. Buch Mose, am Ende von diesem Gesetzesblock, gibt Gott uns die Zusammenfassung. Kapitel 27, Vers 26. Verflucht sei, wer die Worte dieses Gesetzes nicht aufrechterhält, indem er sie tut. Also nicht nur die Schwerverbrecher, sondern jeder, der diese ganzen Worte nicht aufrechterhält und sie tut. Wisst ihr, was das heißt? Jeder Mensch steht unter dem Fluch. Jeder Mensch ist unrein. Und nicht nur das, er verunreinigt alles um sich herum. Das ist der Fluch. Es ist nicht bloß das schlimme Umfeld, was uns verunreinigt, sondern wir selber sind auch so durch unser sündiges Herz. Und jetzt lesen wir im Neuen Testament, Galater 3, Vers 13. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unseretwillen. Erklärung? Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Kreuzigungen, welche in der hellenistischen und römischen Ära vollzogen wurden, hatten diesen Hintergrund aus 5. Mose 21. Es ging um die totale öffentliche Erniedrigung und Entehrung. Es ging ja nicht nur um eine Todesstrafe. Darum ging's. Nur, es gab noch einen Unterschied, dass die Kreuzigung zugleich auch die Hinrichtung war. Und darum ist Jesus nicht einfach irgendwie hingerichtet worden. Wir hätten ihn einfach steinigen können und fertig. Wollten sie ja oft genug tun, aber es hat immer nicht geklappt, es ging immer wieder weiter. Nein, Jesus musste so hingerichtet werden, an einem Holz, an einem Kreuz. Er sollte erniedrigt werden auf die größtmögliche Art und Weise. So wollten es die Feinde Jesu. Was sie nicht erkannten, war, Gott selbst wollte es auch so. Gott wollte, dass sein Sohn an einem Holz hängt, damit wir erkennen, er hat den Fluch des Gesetzes, den Fluch, der nach dem Gesetz auf jeden Sünder liegt, auf sich genommen und uns dadurch losgekauft vom Gericht Gottes. Weil wir alle diese störrischen Söhne sind, die eben nicht folgen wollen, von dem kurz vorher die Rede ist, ist der einzige Sohn, der sündfrei war, perfekt war, rein vollkommen an dieses Holz gegangen. Christus war der einzige Mensch auf Erden, der alle Gebote Gottes vollkommen hielt. Der einzige, der eben nicht unter dem Fluch stand. Aber am Kreuz nahm er unsere Sünden auf sich und das war so heftig, dass Paulus eben nicht schreibt, er war verflucht, so wie es im Alten Testament steht, sondern dass er schreiben musste, er wurde zum Fluch. Oder an anderer Stelle schreibt er wurde zur Sünde. Und wisst ihr, darum hing Christus eben auch nicht über Nacht am Kreuz. Er war der Fluch und Gott hat dafür gesorgt, dass er eben noch am selben Abend abgenommen wurde. Christus schützt uns vor dem Zorn Gottes. Wisst ihr, was er macht? Er schenkt uns das, wovor wir Angst haben. Wir müssen Angst haben vor Gottes Gerechtigkeit. Wenn wir diese Gebote lesen, dann können wir nur Angst haben vor Gottes Gerechtigkeit. Aber Christus kommt und er schenkt uns seine göttliche, vollkommene Gerechtigkeit. Und so reinigt er unser Herz von Sünde. Er schenkt uns diese Reinheit vom Herzen her. Und er macht es, weil er zum Fluch wurde für uns. Ich möchte mit uns zum Schluss beten. Wir können dazu aufstehen. Wohl dem, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet und in dessen Geist keine Falschheit ist. Als ich es verschwieg, da verfielen meine Gebeine. Durch mein Gestöhn den ganzen Tag, denn deine Hand lag schwer auf mir Tag und Nacht, sodass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir meine Sündenschuld. Darum soll jeder Getreue dich bitten zu der Zeit, da du zu finden bist. Wenn dann große Wasser einherfluten, werden sie ihn gewiss nicht erreichen. Du bist mein Schutz. Du behütest mich vor Bedrängnis. Lieber Herr, wir können uns nicht vorstellen, was du dort am Kreuz für jeden von uns erleidet hast. Aber wir verstehen das Prinzip der Stellvertretung und wir danken dir von Herzen, dass du unser Stellvertreter geworden bist. Für unseren Schutz, für unsere Gerechtigkeit, ja Reinheit, hast du unseren ganzen Dreck, unsere Sünde, unseren Fluch auf dich genommen. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen, lieber Herr Jesus. Wir stehen nicht mehr unter dem Fluch. sondern wir dürfen hier stehen als reine Kinder Gottes, denen alles zum Besten dienen muss und die ein herrliches Erbe erwartet. Wir stehen hier nach einer Woche, wo wir wieder gesündigt haben in unseren Gedanken, Worten und Werken, aber wir dürfen hier dennoch stehen als reine Kinder Gottes. Und so bitten wir dich nun wieder für die Woche, die vor uns liegt. Führe uns nicht in Versuchung und bewahre uns vor dem Bösen. Amen.